Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Krautlausch, in der es heute richtig klebrig wird. Wir stellen euch die Harz- und Pechsalbe vor. Unsere Vorfahren schon haben vor langer Zeit das Harz der Nadelbäume gesammelt, um daraus ganz hochwirksame Wund- und Heilsalben zu rühren. Und die duften noch dazu, so richtig nach Wald, nach Kindheit und Abenteuer und vereinen eine ganze Reihe auch wissenschaftlich belegter Heilkräfte. Heute tauchen wir also ein in die Welt des Harzes, von Fichtenpech über Lärchenharz bis hin zu Propolis. Und natürlich erzählen wir euch, wie ihr diese Harzsalbe selber machen könnt. Ich freue mich auf unseren Krautplausch mit Karin Buchart, die Harz und Herz miteinander verbindet. Hallo Karin.
Hallo Ralf.
Karin, du hast mir geschrieben im Vorfeld, Harzsalbe ist eins deiner Lieblingsthemen. Und du hast so viele Themen. Wieso ist das so?
Ja, die Harzsalbe hat einen besonderen Stellenwert, weil im Jahr 2005, wo ich diese Erhebungen gemacht habe zur Heilwissenserhebung, da ist mir erst bewusst geworden, wie wichtig das Harz früher für die Wundheilung war. Und ich habe das zwar irgendwie so am Rande mitbekommen, aber es war mir nicht klar, dass das so eine wichtige Zutat sei, die man immer zu Hause haben muss. Und es war mir auch nicht klar, wie einfach man eine Harzsalbe dann auch zubereiten kann. Also es ist gar nicht schwierig. Damals 2005 konnte mir die Apothekerin gar nicht sagen, wie das geht. Und dann schön langsam habe ich mich dann irgendwie vorgerungen und seitdem befasse ich mich ganz oft mit diesem Thema und die Harze tauchen immer wieder auf.
Wenn du von 2005 und dem Unwissen, der Unkenntnis der Apothekerin sprichst, würdest du sagen, dass dann eben in den vergangenen 20 Jahren so einen riesen Hype stattgefunden hat und heute viel mehr Leute Bescheid wissen über die Harzsalbe?
Ja, das würde ich so einschätzen. Also ganz viele Kräuterfrauen geben dieses Wissen jetzt wieder weiter. Und sogar in Apothekerfortbildungen in Meran habe ich gehört und in verschiedenen Orten wird das auch wieder gezeigt. Und ja, es ist, glaube ich, in vielen Bereichen wieder ein Thema geworden. Und ja, nachdem es auch wissenschaftliche Nachweise gibt inzwischen, vor allem in Finnland, also die Finnen haben da ganz genau drauf geschaut, wie das so ist mit einer Fichtenharzsalbe an der Uniklinik Helsinki, und haben dann erstaunliche Ergebnisse gesehen in der Wundheilung. Und ja, das ist natürlich auch ein Grund, um sich damit wieder vermehrt zu befassen.
Mhm. Wir müssen Harz vielleicht auch mal erklären. Was ist Harz?
Genau. Also wenn wir selber eine Harzsalbe machen, dann gehen wir so dann durch den Wald und dann sehen wir an den Bäumen, klebt so Faulpech. Ich hoffe, man sieht es ein bisschen, so ein schmutziges, klebriges Ding. Das Weiße ist noch ganz weiches Harz und das Dunklere ist älteres Harz. Und die Nadelbäume produzieren Harz, wenn sie Verletzungen haben. Und dann klebt das außen an der Rinde dran und wird dann schön langsam immer fester. Wenn es noch so weich ist, da sind noch viele ätherische Öle drinnen, da kann man es gut abkratzen. Aber die alten Leute haben immer erzählt, ich soll weiches, also junges und altes Harz verwenden. Also so wie in der Gesellschaft, jung und alt soll zusammenkommen, alles hat seinen Wert. Und ja, spannenderweise inzwischen weiß man auch, dass das junge und das alte Harz ein wenig unterschiedliche Zusammensetzung hat und dass man wirklich beides verwenden kann.
Welche Bäume haben denn dieses Harz oder scheiden dieses Harz aus und warum?
Also wir verwenden für die Wundheilung hauptsächlich Harze von den Nadelbäumen, besonders von den Fichten, weil von denen haben wir am meisten, aber natürlich auch manchmal von Zirben oder Latschen oder diese Tröpfchen, die so an den Tannenstämmen kleben, und auch Lärchenharz. Das Lärchenharz ist nördlich der Alpen ein bisschen schwieriger zu bekommen. Da gibt's nicht so viele, aber das ist so ein ganz helles Harz, ein viel viel flüssiger, hat auch einen ganz anderen Duft. Das ist also ein wenig fröhlicher, so wie die Lerchen auch insgesamt sind. Und ja, also auch hier habe ich so kleine Latschenstücke. Das sind auch dann oft, wenn die Latschen geschnitten werden oder verletzt sind, dann sind auch oft solche kleine Mengen an Tröpfchen, Harztröpfchen dran. Und was wir auch verwenden können, die Zapfen. Also wenn es sehr heiße Sommer gibt, dann bilden die Zapfen auch Harze als Schutz für die Samen. Und dann können wir auch da das Harz herunterlösen. Alle diese Harze riechen ein wenig unterschiedlich und da merkt man schon, die Wirkungen sind ein bisschen unterschiedlich. Aber volksmedizinisch hat man gemeint, verschiedene Harze zusammenmischen, dann hätte man einfach eine breite Wirkung. Da ist wahrscheinlich auch was dran.
Das Harz ist ja eigentlich eine Ausscheidung, weil der Baum verletzt ist. Verletzen wir ihn da nicht mehr? Ja. Nehmen ihm das Wichtige weg, was er braucht, um zu heilen?
Eine gute Frage. Wir nehmen aber nur das überschüssige Harz. Also der Baum ist ja dann übereifrig im Produzieren, wenn er eine Wunde hat, und dann klebt meistens sehr viel außen dran und da kann man einen Teil davon abschaben. Also wir bohren die Bäume nicht an und wir verletzen sie auch nicht. Früher gab es ja mal den Beruf der Pecher. Die haben wirklich die Bäume angeritzt und haben so ähnlich wie bei der Kautschukgewinnung das Harz gewonnen. In Österreich gibt es noch einen, glaube ich, einen Pecher, der aus Kiefern Harze gewinnt. Wir verwenden aber nur das überschüssige Harz von den Verletzungen, also das Faulpech, so nennen wir das. Bei uns heißt es auch wirklich Pechsalbe, aber der Name ist in anderen Regionen ein bisschen verfänglich. Die meinen dann immer vielleicht, man hätte dann Pech, aber das ist eigentlich gegen das Pech der Wunde.
Kannst du es noch mal kurz erklären, warum es dann auch Pechsalbe genannt wird?
Ganz genau weiß ich es gar nicht. Also das, was wir nehmen, nennen wir Faulpech, das, was draußen dran klebt. Vielleicht auch, weil wenn man das kocht, also wenn man das erhitzt, es gibt ja auch die Pechölbrenner, wenn man also diese Harze erhitzt, dann kommt eine schwarze Masse heraus, die wir so aus Mythen und Märchen kennen. Genau weiß ich gar nicht, woher der Name stammt, aber das Harz oder das Pech wurde ja in vielen Bereichen verwendet, und nicht nur zur Wundheilung, sondern auch für verschiedene Handwerker haben früher das Pech verwendet.
Wenn ich also dieses Pech, was auch Faulpech genannt wird, wenn ich das nehme, dann hast du ja auch gesagt, es ist wichtig, dass man da nicht noch nachbohrt und reinbohrt in den Baum, um noch mehr herauszuholen, denn dann würde man den Baum verletzen. Man nimmt also das tatsächlich Überschüssige, was schon auf der Rinde herabläuft, genau, oder herabgelaufen ist.
Genau.
Bevor wir über die Herstellung, die weitere Herstellung der Salbe sprechen, lass uns doch vielleicht kurz nochmal auf die Inhaltsstoffe eingehen. Was hat denn dieses Harz, das es so attraktiv macht, eine Salbe daraus zu machen? Und ja, wofür können wir sie denn anwenden und wofür nicht?
Also die Hauptmasse ist Kolophonium. Das ist eigentlich eine Mischung an Harzsäuren. Und die machen auch die hauptsächliche Heilwirkung aus. Und dabei ist es eben ganz wichtig, dass man die Harze, also diese Harzsäuren, dann auch nicht überdosiert. Und das kommt in der Volksmedizin sehr genau heraus und auch bei den Untersuchungen in Finnland. Für eine Wundheilsalbe soll man höchstens 20-30% Harze verwenden. Weil wenn man noch mehr verwenden würde, dann würde die Wunde sehr schnell verschließen und darunter könnte es dann wieder zu Eitern bekommen. Also die Wunde würde zu schnell so machen, weil das so eine stark zusammenziehende Wirkung hat. Also das haben wir die alten Leute.
Ja? Wenn ich da mal ganz kurz dazwischen darf, was wären dann die anderen 70% etwa? Also 20-30% Harz?
Das ist eine Grundlage. Also wir lösen das Harz in irgendeinem Fett auf. Das war früher oft Butterschmalz, manchmal vielleicht auch Schweineschmalz. Und es war dann sehr früh schon Olivenöl. Also auch in unserer Region schon vor 250 Jahren, gibt es Aufzeichnungen, hat man schon Olivenöl von den Öltragern bekommen und dann das Harz im Olivenöl aufgelöst oder eben in Butterschmalz. Das ist also die Salbengrundlage, weil die Harzsäuren und auch die ätherischen Öle sind gut fettlöslich und damit kann man das gut in Lösung bringen. Auch die klebrigen Finger kann man dann wieder befreien.
Ja, also dieses Klebrige, die klebrige Essenz dient dazu, ja, die Wunde zu verschließen, wobei ganz verschließen soll sie ja nicht, sondern sie soll auch desinfizieren, nehme ich an, heilen ja. In irgendeiner Form, aber sag du es bitte.
Also diese Harzsäuren sind sehr antimikrobiell und die produzieren, also der Wirkmechanismus ist sogar ein bisschen ähnlich dem Honig. Es entsteht ständig eine kleine Menge Wasserstoffperoxid, der also die Wunde dann ständig auch reinigt. Also es ist keine statische Auflage, sondern eine lebendige Auflage und sie wirkt sehr stark zusammenziehend. Das merkt man vor allem, wenn man eine kleine Schnittwunde hat und sich eine Pechsalbe draufgibt, dann klafft die Wunde am nächsten Morgen nicht mehr, sondern sie verschließt sich. Also dieses antimikrobielle, zusammenziehende und stark entzündungshemmende steht im Vordergrund und das sind natürlich tolle Wirkungen für eine Wundheilsalbe.
Spannend, dieses Harz in jedem Fall. Es erinnert mich irgendwie immer an Winter, wenn man natürlich auch an die Tannen denkt. Aber kann man Harz nur im Winter sammeln?
Harze kann man, also dieses Faulpech kann man eigentlich das ganze Jahr über sammeln. So die volksmedizinische Grundregel ist, im ersten Halbjahr sammelt man Harze von Jänner bis Mai, Juni. Aber in Wirklichkeit kann man, also wenn im Oktober Holzarbeiter im Wald sind, dann wird es im November frisches Harz geben, weil da gibt es irgendwo Verletzungen an den Stämmen. Und besonders froh bin ich, wenn die Holzarbeiter oder die Bauern die unteren Äste alle abschneiden von den Bäumen, weil da kommt überall ein bisschen Harz heraus und dann kann man also das sehr gut sammeln. Wobei man fairerweise dazu sagen muss, die Grundbesitzer müssen gefragt werden. Also man darf nicht einfach so alles Mögliche sammeln, aber ich bin mir sicher, so die Menge von einem Esslöffel, die man vielleicht braucht für die eigene Pechsalbe, da wird auch niemand was dagegen haben.
Ich denke auch immer, wenn ich mitten im Wald stehe, wer mag der Grundbesitzer sein? Das ist auch immer eine Frage, die sich natürlich dann in dem Moment stellt. Ist nicht ganz klar, aber wichtig natürlich. Wir können da nicht einfach rein und alles niedermachen, nur weil wir Salben oder Kräuter brauchen, sondern wir müssen es mit Vorsicht und Obacht und Ehrfurcht machen und natürlich auch die respektieren, denen das Ganze gehört. Also ein ganz spannender, ich weiß nicht, Saft kann man nicht sagen, aber es ist schon ein dicker, sirupähnlicher Saft, sage ich mal, der aus der Rinde dann ausgeschieden wird. Lass uns vielleicht mal rübergehen und ein bisschen über die Herstellung reden. Du hast das Klebrige ja schon angesprochen und ich meine, das ist, und du hast auch gesagt, das ist wirklich einfach, diese Salbe herzustellen. Ich habe sie auch schon häufiger hergestellt, muss ich sagen. Ich liebe diese Salbe, dieser Duft und freue mich immer, wenn ich eine kleine Verletzung habe. Nicht, dass ich sie mir zufüge, aber dann kann ich schon mal die Salbe drauf tun. Und es riecht einfach ganz fantastisch und man fühlt sich verbunden mit dem Wald, mit dem Baum. Aber ich habe immer Mühe, was das Werkzeug angeht, allein schon im Wald. Was muss ich mitnehmen, um das loszulösen? Es ist eine extrem klebrige Sache. Wie viel sammle ich? Womit löse ich es? Wo tue ich es rein? Und was mache ich, wenn ich am Baum hängen bleibe, was mir dauernd passiert mit irgendwelchen Klamotten?
Ja, also ich würde so ein kleines Glas mitnehmen, so in der Art und Weise. Ach, hier ist es. Schaut jetzt größer aus, als es ist. Wahrscheinlich so reichen so 300 Milliliter Glas und einen alten Löffel oder ein altes Messer. Vielleicht nicht zu scharf, obwohl wenn man abrutscht, kann man ja gleich das Harz draufgeben. Also,
man ist versorgt.
Oder einfach ein Sackerl, einen Tiefkühlbeutel. Sowas habe ich immer mit beim Wandern, weil man ja oft einfach gute Stellen findet, an denen man ein Stückchen mitnehmen kann. Ja, wenn man das dabei hat, findet man recht einfach Harz für die eigene Harzsalbe, wo man mengenmäßig ja wirklich nicht viel braucht.
Das lässt sich dann auch hinterher aus dem Glas, kann ich schon eher verstehen, aber auch aus diesem Beutel, Tiefkühlbeutel, lässt sich das relativ gut lösen.
Ja, lässt sich sehr gut wieder herausnehmen. Es ist auch gut, wenn es luftdicht, man kann es auch einige Wochen oder so aufbewahren, und das ist gut, wenn es luftdicht aufbewahrt wird. Wenn es recht lang an der Luft steht, dann oxidiert da einiges und dann ist die Gefahr, also man hat herausgefunden, dass das Kolophonium allergener wirkt, wenn das Harz lange herumliegt. Also das alte Harz ist ein bisschen heikler. Ich würde generell an der Arminnenseite mal probieren, ob ich Harze generell vertrage, weil es doch ein, ich weiß nicht, so 2% der Bevölkerung sind allergisch auf Kolophonium.
Okay.
Das kennen wir von den Geigern auch, die ja ihre Bögen mit Kolophonium bearbeiten, so viel ich weiß. Also das hat ein allergenes Potenzial, und in Einzelfällen, das habe ich selber schon erlebt, wird die Salbe nicht vertragen. Aber so wie jede Naturzutat kann halt auch das Harz Allergien auslösen.
Okay, also wir haben das Harz gesammelt in einer Tüte oder in einem Glas, nehmen es nach Hause. Dann hast du gesagt, so ganz lange offen liegen lassen ist wahrscheinlich nicht so gut. Muss man es sofort verarbeiten und reinigen? Da kommen wir noch drauf zu sprechen. Oder kann man es einfach auch irgendwie in diesem Glas längere Zeit so stehen lassen?
Ja, kann man auf alle Fälle mehrere Tage oder sogar ein paar Wochen auch liegen lassen. Und wenn man dann Zeit und Muße hat, ich denke, zum Kochen von so einer Salbe muss man wirklich Ruhe haben, weil sonst macht das keinen Spaß oder sonst funktioniert das irgendwie nicht. Wenn man dann die Muße dazu hat, dann nimmt man Butterschmalz oder Olivenöl. Das sind die zwei Fette und Öle, die ich am liebsten verwende. Wobei das Butterschmalz hat den Vorteil, da braucht man kein Wachs dazu, sondern das wird ja dann sowieso wieder fest. Und das sorgt also für die Einschleusung in die Haut, und vor allem für Brustsalben verwende ich gerne Butterschmalz. Also das Harz hat ja diesen wundervollen Duft, den du jetzt schon ein paar Mal erwähnt hast, und dieser Duft reinigt auch unsere Lunge. Also wir können uns im Winter den Wald auch hereinholen, indem wir so eine Harzsalbe machen und dann bei Erkältungen als Brustsalbe verwenden, und das duftet angenehm und wirkt auch hervorragend. Ja. Also die Anwendungen sind ganz unterschiedlich. Die Wundheilung steht vielleicht im Vordergrund oder ist früher im Vordergrund gestanden, heute vielleicht sogar die Atemwegserkrankungen und auch kalte Füße oder Fußbalsam durch diese antimikrobielle Wirkung und durch diese wärmende Wirkung, die man dann empfindet, wird die Pechsalbe auch gerne auf die Füße geschmiert. Und ja, und auch bei Gelenksentzündungen, Arthritis, das ist ein bisschen eigenartig, dass es bei Arthritis und bei Arthrose ganz gut wirkt. Also ganz durchblicken tut man das nicht, aber es ist einfach so eine komplexe Zutat, sodass man sie bei akuten Entzündungen verwenden kann, aber auch bei abgenützten Gelenken. Ja, und man kann halt immer noch zusätzliche Zutaten hineinnehmen. Manche nehmen noch Honig dazu oder verwenden einen Teil des Öles als Johanniskrautöl, um die entzündungshemmende Wirkung zu verstärken. Oder bei einer Brustsalbe kann man natürlich noch Thymian mit ausziehen. Und so gibt es dann wirklich die unterschiedlichsten Rezepturen, je nachdem, was man genau damit machen will.
Ja, bis hierhin ist das, glaube ich, alles recht klar. Wir haben einen wichtigen Punkt, den wir noch ansprechen müssen. Und du hast ja gesagt, es ist leicht, diese Salbe herzustellen. Ist es eigentlich auch. Aber für mich jedenfalls, wenn ich es alle ein, zwei Jahre herstelle, sehr teuer, weil meine liebe Gattin freut sich immer darauf, alle zwei Jahre sie und kriege ich einen neuen Topfset, eine neue Herdplatte, neues Geschirr, weil ich das danach nicht mehr sauber kriege. Also wir müssen mal ein bisschen über die Werkzeuge in der Küche oder wo auch immer wir das machen und die Handhabung dieses Harzes sprechen und natürlich die Reinigung. Das Harz kommt ja nicht ungefiltert, so wie wir es vom Baum geschenkt bekommen haben, in die Tube, sondern wir müssen es reinigen. Und das ist auch, ja, was braucht man dazu?
Also am besten ist wahrscheinlich, wenn man sich einen Topf reserviert, vielleicht einen Emailtopf reserviert für die Harzsalbe. So mache ich das. Ich habe mehrere Emailtöpfe gebraucht, gekauft beim Flohmarkt und so. Und ja, und die verwende ich immer für die Herstellung der Harzsalben. Die muss man auch nicht ganz sauber machen. Dadurch, dass das Harz ja so antimikrobiell wirkt, muss das auch nicht blitzblank sein vor dem nächsten Mal.
Die Was beste auch fast nicht möglich ist. Ne? Also man kriegt es auch fast nicht blitzeblank, weil es so extrem klebt. Ja,
genau. Wenn man das dann abseiht, dann sind immer so unlösliche Reste im Topf und die werden sehr schnell sehr hart. Am ehesten kriegt man es mit einem Schaber heraus, den es so für die Kochplatten gibt, also mit so Rasierklingen. Aber das ist auch wieder Verletzungsgefahr natürlich. Kann man aber auch gleich die fertige Salbe hernehmen dann. Ich schabe es manchmal heraus, das geht ganz gut. Aber wie gesagt, ich denke, man wird einfach einen Topf opfern müssen.
Also du haust das ganze Harz in diesen Emailletopf oder in ein Tuch vorher oder Öl? Und wie passiert das? Ja.
Zuerst das Öl warm machen oder das Butterschmalz und dann kommt das Harz dazu. Und wenn man, manchmal nähe ich mir so Filter aus alten Leintüchern, wenn man so einen Filterbeutel, so einen selbstgebauten, hineinhängt mit dem Harz, dann bleibt der Topf sogar ziemlich sauber. Also so kann man es auch machen.
Mit Tee. Das heißt also, das Öl ist in dem Topf, dann legst du einen Filter rein und in diesen Filter, der in dem Öl dann sich befindet, kommt dann das ungereinigte Harz, das dann sich mit dem Öl vermischt und die nicht so schönen Teile, die bleiben im Filter.
Genau, und dann lässt man das ziehen einige Zeit, eine halbe Stunde bis eine Stunde vielleicht. Das ist sehr unterschiedlich, bis sich der Großteil aufgelöst hat. Es sind immer unlösliche Teile dabei, Rinden und Nadeln und auch Gummen, also andere chemische Bestandteile, die sich nicht lösen. Das ist auch immer sehr unterschiedlich, wie viel man dann wieder abseit. Aber ja, der Anteil muss ungefähr sein, ungefähr 20-30% Harz soll dann drinnen sein in der Salbe. Es ist ja niemals ganz genau.
Ja. Fantastisch. Also ich habe es ja eingangs gesagt, da sind wir beiden uns offensichtlich einig und ähnlich. Wir mögen Harzsalbe über alle Maßen. Es ist ein ganz fantastisches, eine Kreation, muss man sagen, die wir aus der Natur übernehmen, mehr oder weniger, und verfeinern. Karin, ich denke, wir können unsere Zuschauer und Hörer auch nochmal darauf aufmerksam machen, dass dieser Podcast Krautplausch eben sowohl als Video auf YouTube erscheint und auch natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Das heißt, ihr könnt also auch, wenn ihr im Auto seid, diese Folge euch anhören oder nochmal nachhören. Und was uns ganz besonders natürlich interessiert, ist, welche Erfahrungen habt ihr gemacht mit Harz und Harzsalbe? Wie viele Lagen an Töpfen müsst ihr pro Jahr neu kaufen, weil ihr nicht auf Karin gehört habt mit diesem gebrauchten Emailletopf? Ja, das ist jetzt ein wichtiger Tipp. Also ich habe da schon reichlich lernen müssen und bin immer noch am Lernen, weil es braucht ein gutes Händchen und Erfahrung einfach. Aber man muss es trotzdem ausprobieren. Alter Topf reicht und ein Filter, ein bisschen Öl oder Schmalz, Harz gesammelt, rein damit, und dann sind wir schon auf einem ganz guten Weg, gell? Wie viel füllt man denn eigentlich ab, Karin? Macht man so für ein, zwei Jahre? Hält die sich, wie lange hält sich das Ganze?
Also sie hält sehr gut. Man muss sie nicht kühlen, die hält bei Zimmertemperatur mehrere Jahre. Aber ich würde sagen, wenn man es nur für die eigene Familie braucht, dann reicht wahrscheinlich eine Menge von 200 Gramm Öl oder Butterschmalz mit 40 Gramm, 60, mit 60 Gramm Harz oder so ungefähr. Also da reicht diese kleine Menge, weil sie, man kommt wirklich sehr lange damit aus und man muss nicht Unmengen herstellen. Mhm. Auf der anderen Seite ist sie auch ein gutes Geschenk und man kann sie weitergeben und andere Menschen damit in Berührung bringen. Also ja.
Also es gibt viele Möglichkeiten, hast du ja gesagt, diese Salbe herzustellen mit vielen Ingredienzen, je nachdem, was man bevorzugt. Aber wir werden so ein Standardrezept auch hier veröffentlichen in der Beschreibung. Und wie gesagt, wir bitten euch, schickt uns eure Tipps, eure Erfahrungen. Vielleicht habt ihr alte Rezepte von Oma, Opa oder Nachbarn erhalten. Zu diesem Thema Harzsalbe interessiert uns sehr. Wir sind immer an dem Austausch interessiert. Also einfach rein damit in die Kommentarleiste. Und wenn ihr Fragen, Anregungen habt, ebenfalls meldet euch in den Kommentarleisten oder schickt uns eine Mail an info@krautplausch.ch. Wir beantworten die gern. So, Karin, jetzt müssen wir beide in den Wald. Die Töpfe sind gekauft und dann holen wir jetzt ein bisschen Harz. Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal.
Servus.
Tschüss. Ciao, ciao. Ooh.